Wir hören auf den Text, der Predigt von Andreas Schäfer zugrunde liegt, aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so haben wir geglaubt. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir uns erheben. Ewiger, heiliger Vater, ja, was für ein wunderbarer Tag. Lieber heiliger Vater, wir danken dir, dass du diesen Tag gemacht hast, dass du das, was du dir vorgenommen hast in deinen Plänen schon vor Grundlegung der Welt, dass du das verkündigt hast in den Schriften, dass wir in deinem Wort davon wissen dürfen und dass du das, was du dir vorgenommen hast, realisiert hast. Diesen wunderbaren großen Tag, deinen Sohn Jesus Christus aus den Toten herauszuholen, ihn zu erheben über alle Namen, hoch zu erheben. Und Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist wunderbar, du bist so herrlich, du bist beim Vater, du sitzt beim Vater und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist der Lebendige, du bist Herr der Regent, du bist der König über die ganze Welt. Und wir danken dir, dass wir das an diesem Tag rausrufen dürfen in die Welt, dass wir das bekennen dürfen, dass du der Name über alle Namen bist und alles einmal dir zu Füßen legen wird, dass einmal alles dich bekennen wird, deinen Namen anrufen wird. Und danke, dass wir zu den Ersten gehören dürfen, die du gerufen hast, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast und dass du uns geheiligt, gereinigt und gerechtfertigt hast, dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen. Und wir danken dir, dass auch jetzt an diesem Sonntag wieder neu deine Auferstehungskraft in uns wirksam ist. Jeden Tag, Herr, hast du dein Werk weiter in uns und bringst uns voran mit dir. Lass doch diese Herrlichkeit strahlen, wieder neu unser Leben berühren, auch heute durch dein Wort. Auch da, Herr, wo Fragen, wo Dunkelheit, wo Not, wo Zweifel sind, wo Unklares ist, Herr, wo wir erschrecken vor den Dingen der Welt. Leuchte du hinein in unser Herz und ergreife und erfasse du uns wieder ganz neu an diesem Morgen. Und so danken wir dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, als ein Licht auf unserem Weg. Danke, dass du hineinsprichst in unser Leben und in das Leben deiner ganzen Gemeinde auf der ganzen Welt. Wir bitten dich, Herr, berühre und segne und bewahre auch die Kinder, deine Kinder, die in der Welt verfolgt sind, die in Not und Unterdrückung sind und die dich bekennen an einsamen Orten. Herr, erbarme du dich auch über sie. Und wir bitten dich, Herr, auch für die Menschen, die noch fragen und dich noch nicht erkannt haben. Herr, rede du, wirke du und rufe du noch viele hinzu. Auch unsere Kinder nehmen wir hinein an diesem Morgen. Alle, die im Livestream zuhören, sprich du dein lebendiges Wort zu uns und segne du uns jetzt im Hören und unseren Pastor Andreas Schäfer im Reden. Danke, Herr, du bist lebendig mitten unter uns. Amen.
In diesem Jahr ist ja in Jerusalem an Karfreitag und Ostersonntag alles ein wenig anders. Aber wir wissen natürlich, dass zu den Ereignissen in Karfreitag und Ostersonntag in Jerusalem immer auch diese großen Prozessionen gehören. Und das Ziel der Prozession ist eine ganz wichtige Kirche. Viele von uns haben sie schon einmal mehrfach besucht, das ist die Grabeskirche. Die Grabeskirche ist aus der weströmischen Tradition so benannt worden. Mit großer historischen Wahrscheinlichkeit tatsächlich das Terrain, wo dieses Grab von Jesus war. Interessant ist nur, dass diese Grabeskirche noch einen anderen Namen trägt. Sie heißt in der weströmischen Tradition, heißt sie Grabeskirche. In der oströmischen Tradition heißt sie Kirche der Auferstehung. Und die spannende Frage an diesem Morgen ist natürlich, wer hat Recht? Und erfreulicherweise dürfen wir sagen, beide. Beide haben Recht. Natürlich, natürlich, das ist genau das, was Paulus uns im ersten Korintherbrief in einer so kräftigen Weise vor Augen führen kann, wie es eigentlich in keinem anderen seiner Briefe zum Ausdruck kommt. Das Ganze hat zwei Schwerpunkte. Das Ganze ist eine Ellipse. Es ist im Korintherbrief so angelegt, dass er, siehe Karfreitag, uns in 1. Korinther 1 mit dem Wort vom Kreuz den einen großen, gewaltigen Schwerpunkt zeigt, die Grabeskirche. Und 14 Kapitel später, im 15. Kapitel, nimmt er uns mit hinein den zweiten großen Schwerpunkt, die Kirche der Auferstehung. Und die beiden Dinge sind derselbe Ort. Das Kreuz und die Auferstehung, das Grab und die Auferstehung, Teil 1, Teil 2, die gehören zusammen. Das eine nicht ohne das andere. Das eine würde in nichts fallen, wenn wir einen Karfreitag hätten ohne einen Ostersonntag. Und ein Ostersonntag ohne das, was geschehen ist am Kreuz, es hätte keine Bedeutung. In dem doppelten Karfreitag und Ostersonntag, in der Ellipse, in den beiden Schwerpunkten, in einem Geschehen, Grabeskirche, und Kirche der Auferstehung kommt unser Glaube wunderschön zum Tragen. Ach, was sind wir froh, dass die Korinther so viele Probleme hatten. Da waren wir schon am Donnerstag froh, denn dadurch haben wir mitbekommen, wie das Abendmahl zu verstehen ist. Da waren wir am Karfreitag froh, denn dadurch haben wir die paulinische Erklärung vom Wort vom Kreuz bekommen. Und da sind wir unglaublich froh für Ostersonntag, Ostermontag, denn sie hatten große Probleme mit der Auferstehung. Nein, sie hatten nicht die Probleme, die manche heute auch in der modernen Theologie hatten, nach dem Motto, ist er überhaupt auferstanden? Das war für sie klar. Selbstverständlich ist Jesus auferstanden, gar keine Frage. Das war gar nicht ihr Thema. Das Thema war ein ganz anderes, voraussichtlich ein ganz anderes. Man muss ja aus der Antwort auf die Frage schließen, das ist nicht immer ganz einfach. Also wahrscheinlich war das der Gedankengang bei ihnen, dass sie persönlich nicht mit einer leiblichen Auferstehung teilweise in der Gemeinde gerechnet haben. Gar nicht im Sinn von, das ist undenkbar, sondern mehr noch viel gruseliger, das ist gar nicht nötig. Sie hatten da eine ganz stark eher griechische Prägung, wo ja alles, was Leiblichkeit betrifft, eher sowieso ein bisschen despektierlich gesehen wird. Und wenn wir endlich aus der Leiblichkeit raus sind und dann so wie kleine, geisterfüllte, nicht materielle Seelen herumflattern, dann sind wir im Eigentlichen angekommen, griechisch, aber nicht biblisch. Also von daher, zurück. Paulus sagt, ihr denkt falsch. In diesem Gründerbrief mit seinen 58 Versen sagt er an einer Stelle, jetzt werde doch einmal recht nüchtern. Stell dich mal auf den Boden, denk doch mal nach. Die leibliche Auferstehung Jesu Christi und eure leibliche Auferstehung, die stehen in einem Zusammenhang. Wenn ihr an der einen Stelle was wegbrecht, dann rutscht es an der anderen Stelle weg. Das wolltet ihr nicht, aber das ist die Konsequenz. Und weil er auf dieses Problem eingeht, insbesondere in den Versen 12 fortfolgende, nimmt er davor erst einmal nochmal eine Erinnerung an das, was eigentlich auch für sie feststeht. Noch einmal, an den Versen von heute hatten die gar keine Fragen. Nur die Konsequenzen daraus, die waren ihnen nicht mehr ganz klar. Und so kommen wir zu diesem wunderschönen Text, 1. Korinther 15, die ersten 11 Verse. Und man steht davor und sagt nur, danke für eure Probleme, lieben Korinther. Denn dadurch sind wir nun mit einem ganz besonderen Text für das Osterfest beschenkt worden. Wir entdecken, dass jetzt tatsächlich hier die beiden großen Punkte, Kreuz und Auferstehung, Grabeskirche und Kirche der Auferstehung, uns miteinander deutlich gemacht werden in diesem Text. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, ich bringe euch noch einmal das in Erinnerung, was ihr ja wisst und was ihr auch tatsächlich angenommen habt, indem ihr auch feststeht, ich habe keinen Zweifel daran, dass ihr am Osterevangelium irgendwie herummängelt. Nur ihr habt die Konsequenzen nicht durchdacht und die kommen dann in 12 fortfolgende, weil das nicht unser Problem ist, überspringen wir das. Also wir gehen zurück auf 1 bis 11 und konzentrieren uns auf das, was hier an Ostern uns mitgeteilt wird. Was ist für Paulus so wichtig am Osterfest, am Fest der Auferstehung Jesu Christi uns mitzuteilen? Das eine ist natürlich für ihn diese Auferstehungswirklichkeit. Diese Auferstehungswirklichkeit, diese Realität der Auferstehung seiner Gemeinde und Christen aller Zeiten ganz stark ins Bewusstsein zu rufen. Und da beginnt er, indem er erinnert, dass das nicht in das persönliche Belieben eines Menschen hineingestellt ist. Nach dem Motto, fühle ich, dass der Herr auferstanden ist, ist vollkommen irrelevant. Oder hat eine Trenngruppe entschieden, doch, es könnte sein, der Herr ist auferstanden. Meinte eine Synode, es könnte sein, der Herr ist auferstanden. Das ist gar nicht die Überlegung, sondern sagt hier in diesem Text, durch das ihr selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in genau der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Es ist mir entnommen, das Evangelium der Auferstehung ist mir vorgegeben. Da kann ich gar nicht mehr drüber diskutieren. Das steht erst einmal da. Es stellt sich nur die Frage, ob ich einsteige in das, was wir vorgeben, oder ob ich es lasse. Aber ändern kann ich es nicht mehr. Er sagt sogar, das ist noch deutlicher. Als erstes gebe ich jetzt weiter, was ich auch empfangen habe. Das ist auch zu mir gekommen als fertig, als schon da, als schon ein Fundament. Ja, als ein Fundament. Das ist ein gutes Bild. Es ist hier eine Brücke, über die fahren Sie locker rüber. Und sie denken, das kann man auch anders machen. Ich baue die Brücke ein bisschen anders. Ich finde, die ist ein bisschen zu wuchtig. Ich mache die schmaler. Man muss auch nicht übertreiben mit dem Beton. Ich finde das ein bisschen filigraner, so wie ich das denke. Halt, stopp. Hast du mal ganz kurz den Statiker gefragt, was du da machst? Ach, das ist mir egal, was der Statiker sagt. Ich finde das optisch besser, ästhetisch schöner. Ich höre auf, Sie wissen, was gemeint ist. Ich kann daran nicht mehr rumfriemeln. Das ist gesetzt. Oder denken Sie an die ganzen Medikamente, die Sie jeden Tag schlucken. Stellen Sie mal vor, da wird einem sagen, ach, die mische ich mal ein bisschen anders. Ich finde die so komisch rot, ich möchte, dass mehr blau ist meine Tablette oder mehr grün oder sonst irgendwie. Und die schmeckt auch so komisch, ich mache die ein bisschen süßer. Verstehen Sie? Nein, würden Sie sagen. Da haben doch richtig ein paar tausend Leute, ein paar tausend Stunden investiert, damit das Ding genau so ist. Das ist fertig, das ist dir vorgegeben. Nimm's oder lass, aber du änderst nichts mehr daran. Nimm's oder lass, aber du änderst nichts mehr daran. Was ist denn vorgegeben? Und jetzt kommt diese Bekenntnisformel, das ist ja schon rein historische. Unglaublich, dass nach gerade mal gut 20 Jahren im ganzen Mittelmeerraum eine Bekenntnisformel der Jesus-Leute weitergegeben wurde, mit denen die Ostersonntag gefeiert haben. Was ist zu sagen? Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist. Das war's. Knapp, klar, gut. Sie können sogar im Kopf, in Ihrem Kopf, wenn Sie wollen, Sie können es noch weiter reduzieren. Haben Sie es? Haben Sie es reduziert? Sie können es ganz kurz, die Langform kommt wieder, aber ganz kurz die Kurzfassung. Die Kurzfassung besteht aus einem Namen und 4 Verben. Also, Christus, gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Kriegen Sie Sinn? Christus, gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Ich meine das ernst. Kriegen Sie Sinn? Christus, gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Klingt zu schwach. Christus, gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Jetzt sind Sie in der Tradition der 2000 Jahre. Das ist unsere Tradition. Das ist unser Medikament. Das ist unsere Statik. Christus, gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Christus, gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Das muss ich haben. Darauf stehe ich. Das ist mein Fundament. An 2 Stellen, an der ersten und dritten Position, wird es doppelt erweitert. Christus gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, begraben. 3. Position, auferstanden am 3. Tag nach der Schrift. Und wenn Sie das jetzt noch mitdenken, dann merken Sie, diese doppelte Erweiterung an der ersten und dritten Position macht auch klar, was die wichtigsten Positionen sind. Die wichtigsten Positionen sind gestorben, Verstärker begraben. Er war wirklich tot, tot, tot. Christus gestorben, begraben, auferstanden, war wichtig und gesehen, ist auch nochmal ein Verstärker. Aber eigentlich heißt es, Christus gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, begraben, auferstanden, am dritten Tag nach der Schrift gesehen. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Boah, ist das gut. Boah, ist das gut. Was sagen Sie, das ist ja nett, nur das ist ja in gar keiner Weise zeitgemäß. Das ist in keiner Weise zeitgemäß. Und dann würde Paulus Ihnen sagen, du, das war noch nie zeitgemäß. Das war schon zu meiner Zeit das Verrückteste, was man sagen konnte. Ich kann dir erzählen, wie es mir gegangen ist, als ich auf dem Areopag versucht, das Evangelium von Jesus zu sagen. Und da habe ich davon gesprochen, dass Jesus auferstanden ist. Das ist mit der Anastasis, so heißt das Fachwort, die Auferstehung. Und da haben die gedacht, das wäre ein Ehepaar. Das neue Götter-Ehepaar, Jesus und Anastasis. Und dann musste ich erst mal klar, nein, das ist kein Ehepaar, das ist ein Vorgang. Jesus ist auferstanden. Und als ich das denen gesagt habe, sagen die, du spielst ja komplett. Also zu ihnen sprach von der Auferstehung, sie dachte, der ist ein Körnerpicker, Kleingeist. Das war schon damals in gar keiner Weise zeitgemäß. Da braucht ihr doch nicht erst eure Aufklärung. Das hatten wir schon 1700 Jahre vorher. Auf dem Areopag haben sie schon gesagt, bleib mir doch mit einer leiblichen Auferstehung. Wir sind doch griechisch. Wir brauchen doch keine leibliche Auferstehung von irgendeinem Gott und gar nicht einem gekreuzigten Gott. Und sie wandten sich von ihm ab, haben aber letztlich auch gedacht, dass den Spinner spinnen. Und die 3,8, die das angenommen haben, die haben Gemeinde des Auferstandenen in Athen gebildet. Gemeinde des Auferstandenen in Athen. Und die wussten, Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Paulus, das entspricht in gar keiner Weise meinem Weltbild. Paulus würde sagen, das macht nichts. Weil dein Weltbild ist ja grandios eingeschränkt. Dein Weltbild besteht ja nur aus diesen kleinen 3D-Variationen, die du hast. Und hast so eine Zeitachse drin, das war's. Und dann meinst du, armer kleiner Mensch, das wäre das Weltbild des Allmächtigen. Sperr doch deinen Gott nicht in dein kleines Weltbild ein. Das ist ja eine Schrumpffolie. Aber wie soll ich das festhalten? Wie soll ich das festhalten? Und jetzt sagt Paulus für uns etwas, und das gehört mir zum Steilsten überhaupt. Er sagt, das ist doch eine Wirklichkeit. Das ist eine Wirklichkeit. Das ist eine Tatsache, würden wir heute sagen. Ja, aber warum ist das eine Tatsache? Und wir würden in seiner Weise hinten am Bekenntnis anfangen, richtig? Wir würden hinten anfangen und sagen, Gott sei Dank haben das ein paar verlässliche Leute gesehen. Und Papa, das ist Zuwerk, ist nett, ist gut, keine Sorge. Aber was ist entscheidend? Haben Sie es noch im Kopf? Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Und die doppelte Ergänzung, Christus gestorben für uns Sünden, nach der Schrift. Begraben, auferstanden am dritten Tag, nach der Schrift. Und jetzt denkt Paulus an eine Art und Weise, das ist für uns alles auf den Kopf gestellt. Paulus denkt es so erfrischend anders. Nicht, weil es sich historisch erweist, wird es geglaubt, sondern weil es in der Schrift steht, erweist es sich als historisch. Wow, da müssen wir ganz anders umdenken. Da merken wir plötzlich, so denken wir nicht. Nee, so denken wir nicht. Aber wenn wir Christus kennenlernen, wenn wir die Bibel kennenlernen, dann denken wir plötzlich ganz anders. Die Dinge geschehen nicht in dem Sinn, dass sie dann, wenn sie geschehen sind, von mir als Fakten eben akzeptiert werden müssen. Das ist nett. Sondern sie geschehen, weil sie vom lebendigen Gott als sich zu ereignend angekündigt wurde. Und dann werden sie natürlich geschehen. Natürlich geschehen. Paulus steht nicht da und sagt, du, wieder erwarten, völlig überraschend, konnte keiner mit rechnen, ist das passiert, was Gott gesagt hat. So, Paulus steht da und sagt, ja, selbstverständlich, stand im ganzen Alten Testament. Im ganzen Alten Testament stand, dass der Messias kommt und dass der Messias stirbt für die Sünden seines auserwählten Volkes Israel, dass er stirbt für die Sünden der Welt. Das wird geschehen für unsere Sünden nach der Schrift. Und genauso Im ganzen Alten Testament steht Paulus natürlich, dass er am dritten Tag auferstanden ist. Und wir sagen halt, stopp, das mit der Welt 1, das kriege ich ja gerade noch halbwegs hin, dass ich irgendwelche Texte hinkriege, wo die Passion mir angekündigt wird und ich bin als Heidenchrist Gott dankbar, dass ich halbwegs noch Jesaja 53 in meinem Schädel habe und noch zwei, drei andere Texte, die ich auf das für unsere Sünden hindecken kann. Aber dass Paulus einer solchen Selbstverständlichkeit sagt und auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift, da fangen wir dann schon ein bisschen zu kruscheln in unserem Bibelverständnis. Und dann merken wir, wie die ganz anders im AT gelebt haben. Total anders! Da sind wir Heidenchristen zu dermaßen vor der Tür. Wie so ein klassischer Judenchrist das AT gelesen hat. Er hat allein mit der Dreierzahl hat er schon ein halbes Dutzend Bibelstellen drauf gehabt. Weil wenn Sie mal gucken, können Sie alle Ruhe machen, wo die 3 in der Bibel die Zahl des Neuanfangs ist, des Starts ist, der Ereignisse, der Wunder Gottes, Sie stolpern von einer Bibelstelle in die andere. Allein mit der Dreierzahl kommen Sie natürlich in einen ganz anderen Prozess. Da stehen Sie bei Abraham in Genesis 22 mit auf dem Berg, der in Moria, da sind Sie in 1. Mose 42 bei einem Josef, da sind Sie in 2. Mose 19 bei Mose, da sind Sie mit Josua am Jordan, da sind Sie mit Esther. Überall kommt die 3 als die Zahl. Jetzt kommt's. Allein schon die Dreierzahl ist für Paulus klar nach 3 Tagen. Es kommt nicht nach 5, nach 2, nach 8. Es kommt nur nach 3 sein. Siehe AT. Und natürlich wird er auferstehen. Selbstverständlich. Die berühmte Belegstelle aus dem Propheten Hosea ist für ihn wichtig. Und natürlich, er liebt und alle Apostel lieben den Psalm 16. Der ist damals sozusagen rauf und runter dekliniert worden. Morgen werden wir ihn beten in unserer Psalmlesung. Logischerweise müssen wir jetzt. Also Psalm 16, der Psalm der Auferstehung. Er konnte, der Messias konnte nicht die Verwesung sehen. Das geht gar nicht. Wo steht das? Im AT. Ja, selbst Psalm 2 nimmt der Apostel Paulus so locker als Auferstehungsbeleg. Du bist mein Sohn, heute, Ostersonntag, habe ich dich gezeugt. Zack, kommst du ins Leben und es geht los. Paulus sagt, Christus gestorben, begraben, auferstanden, sehen, nach der Schrift. Das ist ein ganz, ganz, ganz wunderbares Denken. Merken Sie, wie das sie stabilisiert? Ich glaube, den Ereignissen im Faktischen natürlich, aber von den Fakten vorangeht, die Ansage durch die Worte Gottes. Und was Gott gesagt hat, wird wahr. Und das Wahre wird dadurch geglaubt. Vielleicht kennen Sie diesen alten Theologenwitz noch. Es kommen 2 Theologen nach Jerusalem. Sie dürfen an einer Ausgrabung teilnehmen. Tatsächlich, sie finden ein uraltes Grab, auf dem Grab steht, hier liegt Jesus von Nazareth begraben. Sagt der eine Theologe, hab ich's doch gewusst, dass der nicht auferstanden ist. Darauf der andere, hat er eigentlich gelebt? Also der Gedankengang ist, versteht ihr, was ich meine? Wenn ich an einer Stelle breche, dann rutscht mir das ganze Ding weg. Nein, sagt Paulus, stopp, nicht hinten anfangen, vorne anfangen. Gott hat's gesagt, es wurde wahr nach den Schriften und jetzt haben wir sogar den Verstärker, es wurde gesehen. Das Geschriebene wird sich konsequenterweise als objektiv historisch erweisen. Das Geschriebene wird sich konsequenterweise objektiv als historisch erweisen. Das gilt für das Ereignis, das gilt übrigens für alle Ereignisse, die der lebendige Gott geschrieben gesagt hat. Das, was er sagt, er ist immer der Geschichtsmächtige, das wird. Wenn Gott spricht, dann wird's wahr. Was er befiehlt, geschieht. Und wenn er sagt, mein Sohn steht am dritten Tag auf, dann steht er am dritten Tag auf. Und dann können Sie hinterher gucken und sagen, jetzt ist das wahr geworden, was historisch natürlich schon zu erwarten war. Das war zu erwarten. Oh mein Gott, ist das gut. Wer hat ihn denn gesehen? Kephas, also Petrus, danach die ganze 12er Crew, dann ist er gesehen worden. Starker Satz, den kennen wir aus dem Evangelium überhaupt nicht. Eine Gruppe von mehr als 500 Personen auf einmal. Wir haben keinen Vergleich in den Evangelien über diese, Anführungszeichen, Massenversammlungen an Auferstehungszeugen. Matthäus 28 nimmt uns ja bis mit hinein, dieses Ereignis auf dem Berg, aber ob man die Zahl der Personen da unterkriegt, großes, großes Fragezeichen. Aber auf jeden Fall nennt uns tatsächlich Paulus eine ganze Riege historischer Personen. Das ist ja fantastisch. Und Paulus sagt, ein paar sind natürlich schon verstorben, ist ja klar, ist jetzt gut 20 Jahre her, aber ich kann euch noch eine Namensliste rüberschicken und da könnt ihr noch mit denen sprechen, wie das war, als der 397. damals mit dabei war und Jesus auferstanden gesehen hat. Wunderbar. Ach, was für eine Festigkeit kommt da hinein. Aber natürlich, ja, lass uns das ganz deutlich sagen, das, was an diesem Osterfest passiert ist, das passt nicht in diese Welt. Bitte, es passt nicht in diese Welt. Es gibt ja diesen alte Satz, was wäre gewesen, wenn in dem Moment tatsächlich jemand da gewesen wäre von der Presse. Und in dem Augenblick, als Jesus tatsächlich auferstanden ist, das fotografiert hätte, diesen Moment. Und dann war der Gedankengang, der Film wäre total überbelichtet gewesen. Also das kannst du, das kriegst du nicht rein, das kriegst du nicht rein, das klappt nicht. Wir funktionieren, verstehen wir funktionieren nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Ist ja auch gut, ist ja auch schöpfungsmäßig vorgegeben. Nur pressen Sie doch den Schöpfer nicht in seine eigene Schöpfung rein, bitte nicht. Die berühmten Prinzipien, nach denen wir alle ticken, die sind ja auch gut. Das Prinzip der Kausalität, Ursache-Wirkungsprinzip. Ja, natürlich, wenn ein Glas runterfällt, hat das irgendwann einen Anfang gehabt, ich habe es losgelassen. Jo. Und das hat eine Wirkung, die Schwerkraft, das zieht es nach unten, das macht Klirr. Ja, gut, wenn es Klirr macht, kann ich es zurückschließen, es muss irgendwo eine Ursache geben. Ja, ist normalerweise so. Und wenn ein Kind daneben steht, ich habe gar nichts getan, dann wissen Sie, doch das Ursache-Wirkung-Prinzip gilt. Es gilt das Kausalitätsprinzip. Irgendjemand muss mit diesem Glas was gemacht haben. Und dann können Sie nicht auf das Auferstehungseignis hinweisen. Also, das Kausalitätsprinzip gibt. Die Analogie gilt. Die Analogie. Da muss aber Vergleich haben. Muss doch irgendwo schon mal stattgefunden haben. Irgendwo. Nein, das hat noch nie stattgefunden. Und das wird auch so nie mehr stattfinden. Das ist einmalig. Oder die berühmte Korrelation. Alles steht in irgendeiner Weise in einer Beziehung miteinander. Und all diese Prinzipien der Kausalität, der Analogie, der Korrelation, sie stimmen nicht. Das, was am Osterfest passiert ist, ist außerhalb der Kausalität, außerhalb der Analogie, außerhalb der Korrelation. Er hat einfach der lebendige Gott, der Vater Jesu Christi, hineingegriffen, geschichtsmächtig, seine eigene Schöpfung und den Sohn herausgeholt. Und seitdem bekennen wir mit großer Festigkeit und mit großer Freude diesen Gedankengang, der hier uns entgegenkommt, dass wir wissen, ja, tatsächlich, Christus, das ist der Boden, das ist die Statik, das ist das Fundament, das ist die Dosierung, das ist das Medikament, das für uns gilt, ist gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Was ist das Besondere? Es gab doch immer und immer wieder Einzelfälle von Totenauferstehung. Na sicher. Wenn Sie in Ihrem AT-NT-Bibelwissen kramen, dann fallen viele von Ihnen die Klassikergeschichten ein. Es waren ja nicht oft, aber es waren ein paar. Da bei Elia und bei Elisa zweimal und dann im Neuen Testament natürlich die Tochter des Jairus oder der berühmteste, wichtigste natürlich Lazarus, ganz klar. Wunderbar, später noch Tabitha, Eutychus, aber das war's dann schon. Ist das sozusagen eine Analogie zum Osterfest? Nein, es ist keine Analogie zum Osterfest. Gar nicht. Die sind in ihrer alten Systematik nochmal angeschaltet worden. Toll. Und konnten noch mal ein paar Jahre leben. Jetzt sagen Sie mal, der Lazarus war 40, als er noch mal aus dem Grab raus musste. Und dann hat er vielleicht noch mal 20 Jahre gemacht und dann ist er zum zweiten Mal gestorben. Und da war er tot. Also von daher, nein, das ist kein Vergleich, gar kein Vergleich. Und auch all das, was wir im Alten Testament als Hoffnung haben, der Glaubenden haben, ist alttestamentliche Hoffnung, die ins Neue Testament hineinreicht, aber hat in gar keiner Weise irgendeine Berührung zu dem, was hier passiert ist. Man kann das sehr gut daran entdecken, dass das hier was ganz, ganz anderes ist, weil der Name von dem, der hier auferstanden ist, so einzigartig ist. Verstehen Sie, in all den Versen, die wir gelesen haben, und es geht noch weiter, in den ersten 30 Versen, sagt Paulus nicht ein einziges Mal Jesus. Nicht ein einziges Mal Jesus. Denn, verstehen Sie, da hätten wir schnell gesagt, ach, dass der Jesus wieder aufstehen darf, das finden wir nett. Ja, ist auch nett vom Vater, hat so viele Probleme gehabt und war ja auch blöd am Kreuz. Und das finde ich schön, dass der Jesus, dass der wieder zum Vater nach Hause darf und dann machen wir die Tür zu und dann ist der Himmel wieder in Ordnung. Vater, Sohn und Geist sind dort, Tür zu, Feierabend. Jesus ist auferstanden. Nein, nicht Jesus ist auferstanden. Wer ist auferstanden? Christus ist auferstanden. Denkt doch mal nach, sagt Paulus. Wär doch mal recht nüchtern. Stellt doch mal noch die funktionierenden Hirnzellen an. Es war kein Privatereignis. Es war kein Privatereignis. Echt nicht? Nein, echt nicht. Es war ein Ereignis, das mit dem Titel, mit der Person, mit der Beauftragung zusammenhängt. Der Vater hat nicht nur einfach Jesus aus den Toten rausgeholt, sondern hat den Christus aus den Toten herausgeholt. Und Christus, das ist keine Privatprogression. Christus ist ein Programm. Christus ist ein Programm. An dem Christus hängen alle dran. Karl Heim, der Tübinger Theologieprofessor, hat das so eindrucksvoll in seiner Vorlesung zu dem ersten Korintherbrief ausgelegt. Er hat allein das schon thematisiert, indem er die Vorlesung zum ersten Korintherbrief genannt hat über die Gemeinde des Auferstandenen. Das war schon mal eine Botschaft. Das Motto, eigentlich geht es letztendlich nur um 1. Korinther 15, im tiefsten 1. Korinther 15. Und dann sagt er, jetzt bildet der Christus mit den Seinen eine Schicksalsgemeinschaft. Das war sein Wort. Schicksalsgemeinschaft. Und diese Schicksalsgemeinschaft, die sagt und die bringt zum Ausdruck, das, was dem Christus passiert, das, was dem Christus geschieht, das passiert den Deinen, den Seinen und das geschieht den Deinen, den Seinen. Alles geschieht nicht in der Privatperson, alles geschieht gegenüber der Schicksalsgemeinschaft. Deswegen die ganze Sprache, merken Sie es nachher, wir kommen ja noch drauf in den nächsten Ostergottesdiensten. Wenn der Christus gestorben ist, dann ist er der Erste. Wenn es einen Ersten gibt, gibt es auch zwei, dritte, vierte, fünfte. Oder die Opfersprache, er ist der Erstling, dann ist es dieser Gedankengang der ersten Opfergabe am Anfang der Ernte. Das war der Erntestart. Also wir feiern das Fest, wenn es vorbei ist, das machen die auch im Judentum, aber die machen es doppelt. Wenn es losgeht, Erntestartfest, die Erstlinge, Ernteabschlussfest. Und Erntestartfest ist Ostersonntag, der Erste und der Erstling, die sind jetzt da. Das heißt, es ist eine Schicksalsgemeinschaft. Das, was er getan hat, hat er getan für die Menschen. Und deswegen kann Paulus in 1. Korinther 15, man spürt ein bisschen Herz und Denken des Apostels Paulus. Deswegen kann der Paulus auch nicht aufhören nach 11 Versen. Da kann ich nach 11 Versen aufhören. Wie war das mit diesem Freudenventil? Also sonst wäre der geplatzt. Paulus wäre geplatzt. Der hätte einen Überdruck gehabt, dass das wäre nicht gegangen. Und deswegen kamen nach dem Vers 11 noch 50 weitere Verse knapp. Ja? Und wenn man jetzt mal anschaut, was er noch dann schreibt, dann merkt er, dass er uns sagen will, denkt doch mit mir mit, was das bedeutet, was der Christus getan hat. Was er getan hat, das hat Auswirkungen, die sind gar nicht zu beschreiben, aber versuch's mal. Und dann fängt er an und beschreibt erst einmal, wie die heilsgeschichtlichen Etappen ablaufen. Step one, wie dann der Christus aufsteht und dann die Sein und dann der Rest und wie das dann weitergeht in den Heilszeiten unseres Gottes. Und dann sagt er, und dann bitte, gerade ihr lieben Korinther, müsst eine Ahnung haben, ihr kriegt eine neue Leiblichkeit. Materie ist Trumpf, der lebendige Gott ist ein Schöpfer und er liebt schöpferische Materie. Es wird eine bessere Ausgabe geben, als sie sie jetzt haben, keine Sorge, aber es wird Materie sein. Und er wird wiederkommen. Das ist alles 1. Korinther 15. Er wird wiederkommen. Alles 1. Korinther 15. Paulus zieht quasi die Konsequenz aus dem Osterereignis und sagt, das ist nicht nur singulär, oh, schön, Jesus ist weg, ich gönn's ihm, sondern das ist der Anfang einer universalen Heilswelle, die durch den Horizont nicht mehr begrenzt ist. Nicht so klein denken. Nicht so klein denken. Teilhaben am paulinischen Wasserfall. Mitlaufen, wenn bei ihm die Dominosteine fallen. Mitdenken, wenn er voran denkt. Denn in ihm denkt der lebendige Gott, denkt der Christus selbst, denkt der Christus selbst. Soweit so klar? Gut, Paulus, wir haben dich verstanden. Du gründest uns auf diese Wirklichkeit, wunderbar. Wir haben das Bekenntnis wieder neu abgespeichert, das vergessen wir nicht. Und wir sehen diesen weiten Horizont, dass du der Christus es getan hast. Und dann wäre es eigentlich für uns genug. Denn wir könnten den Text eigentlich beenden, wenn Paulus, das gönnen wir ihm, gesagt hat, zuletzt ist er auch von mir gesehen worden. Das finden wir angemessen und ausreichend. Und dann könnten wir einen Punkt machen und dann wäre für uns dieser Text zu Ende. Und jetzt macht Paulus für unseren Geschmack was Komisches. Er hängt sich biografisch da dran. Es ist ja nett, wenn wir Informationen kriegen über die Biografie des Apostels Paulus, haben wir ja gar nichts dagegen. Aber wir würden gerne verstehen, warum gerade jetzt hier? Warum hängt Paulus in 1. Korinther 15 hier das an mit dieser unzeitigen Geburt? Ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe und die Gnade Gottes. Ja, Paulus, ja, aber warum machst du das? Weil Paulus sagt, das ist kein theoretisches Ereignis. Das ist nicht einfach ein Dogma, sondern das ist jetzt in Fleisch und Blut mit Menschen verbunden. Das betrifft echte Menschen. Und ich bin ein Modell. Ich bin ein Modell, sagt Paulus. Und zwar ein abschreckendes und heilvolles Modell. Ich bin so eine schwierige Nummer, dass niemand gedacht hätte, dass bei mir die Auferstehungskraft ankommen kann. Heute noch, wenn ich an meine Biografie denke, wird mir schlecht, sagt Paulus. Mir wird schlecht. Wenn ich denke, wie ich die Todesurteile meinen Arm gewunken habe und irgendeiner von diesen armen Christen der Urgemeinde dann gesteinigt und hingerichtet wurde. Mir wird heute noch schlecht. Ich habe Blut an meinen Händen. Blut des Leibes von Christus. Hat niemand gedacht, dass dieser Saulus irgendwann einmal irgendwas mit diesen Sektenleuten, mit diesen Jesusleuten, mit diesem neuen Weg zu tun hat. Ich bin ganz üble Nummer. Ich bin, Timotheusbrief, Sünder Nummer 1. Der Platz ist schon besetzt. Du kannst 2, 3, 4 sein, aber Nummer 1 bin ich, sagt Paulus. Da ist nicht stolz drauf. Das macht er nur, um deutlich zu machen, was passiert ist. Was ist passiert? Bei mir, dem Saulus, ist auch Verstehungswirklichkeit angekommen. Tatsächlich. Ich habe ihn sogar gesehen. Die Realität dieses Auferstandenen ist in mein Leben aus Fleisch und Blut hineingekommen. Und dadurch ist mein Leben ein anderes geworden. Das ist kein reines leeres Dogma, irgendwie ein netter, richtiger Satz. Er verbindet sich mit Menschen aus Fleisch und Blut. Er verbindet sich mit Biografien. Und diese Biografien, die werden anders. Und zwar schon auf dieser Seite der Erde. Wie viel mehr erst dann auf der anderen Seite der Erde. Meine Biografie, und das nehmen wir ihm sofort ab, meine Biografie ist sowas von anders geworden, seit der Auferstandene da hineingetreten ist. Ja, wie denn, Paulus? Sag doch wie. Und sagt Paulus, ich kann dir nur ein Wort sagen, das er dreimal sagt. Gnade. Das ist ein Riesengeschenk, was ich erlebt habe. Ein Riesengeschenk. Meine ganze Biografie ist durch die Gnade Gottes auf den Kopf gestellt worden. Ich lebe ein Leben mit dem Auferstandenen jeden einzelnen Tag meiner Biografie. Ich bin nicht mehr gegen den Auferstandenen. Ich bin nicht ohne den Auferstandenen, sondern ich bin mit und für und durch und in dem Auferstand unterwegs. Meine Biografie ist eine andere. Und das ist gut, dass er uns das noch sagt. Ja, denn manches Mal haben wir eine ungewollte Schizophrenie. Wir sagen zu Teil 1 und 2 ja, und bei 3 schwächeln wir. Wir sagen, ja, das Bekenntnis, Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Ja, Horizont ganz, ganz weit. Und dann leben wir den Montag, als ob es den Auferstandenen für uns nicht gäbe. Und das ist das Gute, dass jetzt der unnötige Verlängerungsteil, dieser brauchen wir eigentlich nicht mehr, können wir vielleicht auch in der Lesung raus, es gibt Lesetexte ohne diesen Teil, rausnehmen, das ist ja nur der biografische Kram von Paulus. Nein, hol den rein. Und ja, ich weiß um die Sonderstellung von Paulus, aber jetzt nehmt euch rein. Nimm dich rein. Und ich nehme mich rein. Und sagt, der Auferstandene ist übrigens in meiner Biografie drin. Und das kannst du vielleicht nicht glauben, aber tatsächlich, der Auferstandene hat mit mir, einem durchschnittlichen Menschen, eine Geschichte. Er ist in mein Leben gekommen und ich muss nicht mehr ohne und gegen ihn leben. Ich darf durch ihn, für ihn, mit ihm, in ihm leben. Und das ist meine Biografie. Meine Biografie ist, ich gehöre zur Schicksalsgemeinschaft des Auferstandenen. Ich gehöre zur Gemeinde des Auferstandenen. Und das Osterfest kriegt da für dich, für sie und für mich seine Griffigkeit, wo nicht nur Teil 1 und 2 von mir bejubelt, besungen und angebetet und bejaht werden, sondern wo ich sie hineinziehen darf in meine Biografie. Und dieser Adel, diese Würde, diese Schönheit sich in unsere Alltagswelt hineinzieht. Herr Jesus, auch heute und auch morgen und auch schon übermorgen lebe ich mit dir, dem Auferstandenen. Ich gehöre zu deiner Schicksalsgemeinschaft. Und Herr Jesus, ich bitte das für mich und ich bitte das für viele andere, weil ich so furchtbar vergesslich bin und immer wieder mental, gedanklich und auch gefühlsmäßig vorösterlich zurückschlacke. Hol mich wieder rüber. Hol mich in diesen so wichtigen Anhang des Apostels Paulus, über dem ein Wort drüber steht. Gnade, die zur Schicksalsgemeinschaft des Auferstandenen gehörenden durch den Glauben, sind die Begnadeten, die jetzt mit diesem Geschenk leben können. Es gibt eine Kirche in Jerusalem, die hat zwei Namen. Grabeskirche und Kirche der Auferstehung. Wer hat recht? Beide haben recht. Darin steht unser Glaube. Im Kreuz und Auferstehung. In dem Toten, der ins Grab gelegt wurde, in dem Auferstandenen, der aus dem Grab herauskommt. Darauf ruht unser Glaube. Das hat der Christus für alle getan. Und in dieser Ellipse aus Grabeskirche und Kirche der Auferstehung leben wir, du und ich, heute und morgen und übermorgen mit dem Auferstandenen. Wir sind Teil der Schicksalsgemeinschaft des Christus, des Auferstandenen. In dem Sinn, ein reich, reich, reich gesegnetes Osterfest euch allen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich in dieser Mitte ehren dürfen als den Lebendigen. Wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen als Gott, als den einen, den Wahrhaftigen. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen dich ganz besonders preisen können als den Christus, der auferstanden ist und zu dessen Schicksalsgemeinschaft auch wir gehören dürfen. Was ist das für ein Vorrecht, und dafür danken wir dir. Wir gehören durch dich auf die Seite des Lebens. Wir gehören durch dich auf die Seite der Ewigkeit. Wir gehören durch dich auf die Seite des Himmels. Wir gehören durch dich auf die Seite Gottes. Wir beten dich darüber an. Und wir bekennen es dir, dass das unser Fundament, dass das unsere Statik ist. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Und wir bekennen es dir, dass wir erkennen, wie weit dein Horizont der Liebe, des Heils, wie kraftvoll deine Auferstehung ist. Und wir bitten dich von ganzem Herzen füreinander, dass du uns immer und immer wieder neu daran erinnerst, dass diese Wirklichkeit sich mit unserer kleinen Biografie verbunden hat. Kein Tag gegen dich, kein Tag ohne dich, alle Tage mit dir, dem Auferstandenen. Du bist da. Und wir bitten dich, dass das unserem Geist gut tut, dass wir die Dinge durch dich denken und durchdenken, dass es unserer Seele gut tut, dass wir von dir wissen und unsere ganzen Gefühle und Emotionen mit dir verbunden sind, dass unser ganzes Menschsein das gut tut, weil wir wissen, wir gehören zur Schicksalsgemeinschaft des Auferstandenen. So ehren wir dich an diesem Morgen, danken dir für unser Zusammensein in diesem Ostergottesdienst, befehlen uns dir an, wenn wir dann auseinandergehen und wissen, wir wissen, du, Christus Jesus, du bist mit uns als der Auferstandene. Und in diesem Wissen kommen wir zu dir und beten zu dir vor diesem Thron der Gnade die Worte, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.